Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Pascal Oudus liest die 5. von 9 Folgen des Romans Der letzte Sommer der Tauben von Abbas Kider. Der 14-jährige Noah und sein Freund Mohammed haben einen Plan. Sie wollen gegen die neuen Repressionen des irakischen Regimes, die auch für sie und ihre Familie gelten, zurückschlagen. Das sieht so aus. Noah kauft ein weißes Plakat und Mohammed, der gut zeichnen kann, malt darauf eine mächtige Hand, die aus einem Minarett wächst und die schwarze Flagge des Kalifats zerdrückt. Noahs Tauben sind ein Symbol der Freiheit, die den Menschen in der Stadt mehr und mehr abhanden kommt.
Lange halte ich die verbliebenen Tauben auf dem Zaun, lasse sie nur kurz auf den Boden des Daches oder in den Taubenschlag. Vielleicht kehren Wilde und Fauler Sack noch um und merken, dass ihr Schwarm auf sie wartet. Die Sonne steht hoch und ich starre vergeblich in den Himmel. Die Zeit verrinnt, die Hitze ist nicht mehr zu ertragen. Es ist meine Schuld, ich habe sie im Stich gelassen. Wilde und Fauler Sack waren die einzigen Singles in meinem Schwarm. Obwohl sie die Geschlechtsreife vor ein paar Wochen erreicht haben, habe ich sie nicht zur Paarung ermutigt. Ich hätte sie stärker animieren müssen. Vielleicht wären sie dann nicht mit fremden Tauben aufgebrochen. Einsame Tauben suchen sich einen Gefährten, egal wie weit sie dafür fliegen müssen. Früher brachten Onkel Ali und ich die Paare im Nistkasten zusammen. Wir schlossen sie über Nacht ein. Am Morgen war die Verbindung besiegelt, der Schwarm stabiler. Eine Art Zwangshochzeit, notwendig und effektiv. Doch Wilde und Fauler Sack habe ich sich selbst überlassen. Nun sind sie fort. In Onkels Wohnzimmer sitze ich auf dem Sofa und versuche, diesen Verlust zu verdauen. Wilde, die kühne Einzelgängerin, und Fauler Sack, der ruhige Träumer. Eine Verbindung der beiden wäre ungewöhnlich, aber nicht wirklich unpassend. Ich hatte gedacht, sie würden von selbst zueinander finden. Vielleicht habe ich deshalb so lange gewartet. Plötzlich höre ich vertraute Flügelschläge. Mein Herz springt. Ich renne zur Treppe, stürme nach oben, hinaus aufs Dach. Und da sitzen sie, Wilde und Fauler Sack, erschöpft, die Schnäbel weit geöffnet, das Gefieder staubig vom Flug. Was sie erlebt haben, bleibt ihr Geheimnis. Ich sehe sie an, lächle. Heute Nacht wird gefeiert, ob ihr wollt oder nicht, sage ich. Ihr werdet heiraten. Hauptplatz des Verbotenen. Eine Lautsprecherdurchsage zerreißt die Mittagsruhe.
Ausgangssperre! Legt Verbotenes vor die Haustür oder auf den Hauptplatz gegenüber! Ausgangssperre! Legt Verbotenes vor die Haustür oder auf den Hauptplatz gegenüber!
Meine Mutter ruft mich sogleich in die Küche. Ihre Stimme ist angespannt. Als ich eintrete, steht sie vor dem Herd, die Hände fahrig, der Blick unstet.
»Zieh den Herd vor«, flüstert sie.
Ich mache das und zum Vorschein kommt eine sorgfältig mit Klebeband versiegelte Plastiktüte.
»Da ist ein Handy dran. Warum hast du das nicht früher weggebracht?«, frage ich.
Meine Mutter schweigt. Ich nehme das Plastiktütenpaket und gehe ins Wohnzimmer. Dort schaue ich aus dem Fenster. Nichts Ungewöhnliches. Suad steht an der Tür und wirft mir eine weitere Tüte zu. Ihre Augen blitzen vor Zorn.
»Was ist das?«, rufe ich.
»Zeitschriften«, zischt sie nur. Ich nehme ein Heft aus der Tüte, blättere flüchtig darin. Zu viel nackte Haut, Kosmetikwerbung, Frauen in Nachthemden, in Unterwäsche. Eine Seite zeigt eine Frau, die lächelnd einen Lippenstift hält, eine andere ein Mann, der stolz eine Uhr präsentiert. Werbung, harmlose Bilder, die nun gefährlich sind wie Waffen. Mit unserem Verbotenen gehe ich zum Hauptplatz. Es fühlt sich an wie Verrat, das Handy wegzugeben, aber was bleibt mir anderes übrig? Ich werfe es zusammen mit den Heften auf den Boden und kehre zurück. Mutter und Suad sitzen in der Küche, ihre Gesichter ausdruckslos. Alles wirkt absurd und zugleich erschreckend normal. Ich lege mich hin und versuche zu schlafen. Als ich erwache, höre ich Stimmen im Hof. Sofort stehe ich auf. Dort sehe ich Mutter, die mit verschränkten Armen dasteht.
»Wer war das?«, frage ich. »Die Ordnungspolizei«, flüstert sie und grinst. »Sie wollten wissen, ob wir noch verbotene Gegenstände haben. Haben wir nicht. Keine Durchsuchung. Sie wirkten müde.«
Ihr Blick wird schelmisch.
»Vielleicht hätte ich das Handy doch behalten sollen.«
Im weiteren Verlauf des Tages gehen alle wieder normalen Beschäftigungen nach. Suad hört Radio, Mutter kümmert sich um die Wäsche, als wäre nichts geschehen. Plötzlich ruft Suad mit aufgeregter Stimme.
Noah, du musst dir den Hauptplatz ansehen.
Ich trete ans Wohnzimmerfenster und erstarre. Der Platz wirkt wie ein absurder Scheiterhaufen, Mobiltelefone, Waffen, Satellitenschüsseln, DVDs, CDs, Schachfiguren, Poster und Gemälde, ein wilder Haufen Verbotenes. Kurz darauf rollen Fahrzeuge heran. Polizisten und Männer in gelben Westen sammeln die Objekte ein wie Trophäen ihrer Macht, laden sie auf und verschwinden. Aus den Lautsprechern ertönt die Aufhebung der Ausgangssperre. Was tun sie mit all diesen Dingen? Ich flüchte aufs Dach zu meinen Tauben. Bei ihnen hat alles seinen Platz und das Leben fühlt sich richtig an. Von Tauben und Träumen. Ich sitze auf dem Dach, als eine vertraute Stimme meinen Namen ruft.
Noah!
Ich blicke über den Zaun. Drei Frauen in Niqabs stehen vor der Haustür.
Komm schon, erkennst du mich nicht? Ruft die Stimme und lacht. Fatima?
Ich eile nach unten und öffne die Tür. Fatima, ihre jüngere Schwester Nora und Suad treten in den Hof.
Ist Onkel Ali da?
Fragt meine Schwester.
Nein.
Suad und Nora legen sofort ihre Niqabs ab und machen es sich im Wohnzimmer bequem, während Fatima und ich die Stufen zum Dach hinaufsteigen. Oben angekommen, lässt Fatima den Blick über die Tauben schweifen. Ihr Gesicht ist vom Niqab verhüllt, doch ihre Augen sprechen Bände, wach und neugierig.
»Du hast mir einmal versprochen, mir deine Tauben zu zeigen«, sagt sie fast vorwurfsvoll. »Schau, das sind die ersten sechs in meinem Schwarm. Schneeweiß, Himmelblau, Regenbogen, Tänzer, Karamell und Goliath.«
Schneeweiß in strahlendem Weiß sitzt im Taubenschlag. Karamell mit gemusterten Federn und gelben Strichen auf den Flügeln putzt sich auf dem Zaun.
Die älteste Dame ist Regenbogen.
Ihr Gefieder ist ein Kaleidoskop aus Braun, Schwarz, Gelb, Rot und Weiß.
Sie lässt sich berühren, ohne dass sie erschrocken aufliegt. Sie gehört wie Schneeweiß und Karamell zu den Farbentauben. Sie sieht wirklich aus wie ein Regenbogen. Das hier ist Goliath.
Ich zeige auf den schwarzen Täuber mit seinem langen Hals, den roten Augenringen und der markanten Warze auf dem Schnabel.
Er sieht aus wie aus einem düsteren Märchen,
meint Fatima. Recht hat sie.
Goliath ist der Einzige, der ständig schmutzig ist. Er kehrt von seinen Streifzügen auf Nachbardächern oft staubig zurück, weil er sich zwischen alten, zerbrochenen Möbeln versteckt. Er ist Karamells Gefährte.
Fatima lacht.
Das passt irgendwie nicht. Karamell sieht schön und zierlich aus, er wirkt schmutzig und riesig.
Ich dachte das auch, aber dann paarten sie sich. Ich zeige auf Tänzer, der gerade bei Regenbogen sitzt.
Der hier ist ein Künstler der Lüfte. Er schlägt Purzelbäume und fliegt Figuren. Seine Rasse nennt man Tümmler.
Hä? Mit wem ist er zusammen?
Mit Regenbogen. Ein schönes Paar.
Und der hier ist Himmelblau. Der hellblaue Täuber sitzt neben Schneeweiß im Taubenschlag.
Er ist wunderschön!
Er ist immer in der Nähe seiner Gefährtin, egal wohin sie geht. Eigentlich will er nie mit dem Schwarm fliegen und sie allein zurücklassen, aber ich zwinge ihn dazu. Ich zeig's dir. Ich hole Schneeweiß aus dem Taubenschlag und halte sie hoch. Sofort flattert Himmelblau um meine Hand, aufgeregt, als wollte er sie beschützen. Ich lasse Schneeweiß frei und sie springt auf den Zaun. Himmelblau folgt ihr augenblicklich und setzt sich dicht neben sie.
Fatima staunt. Ich wünschte, ich hätte auch so jemanden. Das ist Liebe.
Bist du etwa neidisch?
Ein bisschen,
antwortet sie mit einem Lächeln. Ich erzähle ihr von dem Rest der Tauben und beobachte, wie ihre Neugier langsam verblasst. Sie wirkt, als wollte sie etwas sagen, doch sie zögert.
Fatima, was ist los?
Meine Eltern haben meine Hochzeit arrangiert. Nächste Woche ist es soweit.
Das ist ein Scherz, oder?
Nein, es ist ernst. Er ist Deutscher, arbeitet bei den Mudschahedinen in der Kommunikationsabteilung.
Kennst du ihn?
Nur flüchtig. Er ist hübsch.
Aber Fatima, du bist erst 15.
Bald 16, sagt sie ruhig.
Aber das macht keinen Unterschied. Es ist entschieden.
Und was ist mit deinem Traum, Schauspielerin zu werden?
Noah, du bist ein Träumer. Deine Welt besteht aus Al Pacino und deinen Tauben. Aber ich kann mir keine Träume erlauben. Glaubst du, meine Eltern würden mir zuhören?
Niemals.
Der Befehl lautet, heirate den Deutschen. Also werde ich den Deutschen heiraten.
Ihre Stimme bleibt ganz ruhig. Ich sehe sie an. Ihre Augen sind erfüllt von Resignation. Ich will etwas sagen, irgendetwas, das ihr diese Last nimmt.
Ich wünsche dir alles Glück, sage ich leise.
Danke, Noah.
Sie lächelt.
Ich würde dich umarmen, wenn ich dürfte.
Soll ich zur Hochzeit kommen?
Lieber nicht. Wenn ich dich sehe, fange ich an zu weinen.
Wir stehen nebeneinander und blicken in die Ferne, wo die anderen Schwärme ihre Kreise ziehen. Um uns herum sitzen meine Tauben. Ich frage mich, wohin Fatima gehören will. Der Himmel scheint ihr nicht offen zu stehen. Die Prinzessin unter dem Feigenbaum. Damals bei den Großeltern. Fatima trug ein hellblaues Kleid, ihre Haare fielen in lockeren Zöpfen über die Schultern. Ihre Augen funkelten wie immer, wenn sie etwas plante.
»Weißt du noch, was deine Mutter gesagt hat?«
fragte sie und blieb stehen, der Anflug eines Lachens in ihrer Stimme. Das Blut schoss mir in die Wangen.
»Dass wir heiraten sollen?«
Sie lachte, hell und melodisch.
»Genau! Und dann dieses »Wenn Allah will«. Aber ehrlich, das ist doch Unsinn, oder?«
»Vielleicht«, sagte ich, »vielleicht auch nicht.«
»Feigling«,
neckte sie und zog mich weiter. Hinter dem alten Feigenbaum, wo die Schatten dicht und geheimnisvoll waren, blieb sie stehen. Ihr Blick war herausfordernd.
»Schließ die Augen«, befahl sie.
»Warum?«
»Mach einfach, wie in den Filmen.«
Ihre Stimme klang ernst, doch ihre Mundwinkel zitterten, als könnten sie das Lächeln kaum zurückhalten. Widerwillig gehorchte ich. Es raschelte, sie trat näher. Und dann ein flüchtiger Druck auf meine Lippen. Schnell, unsicher. Ich riss die Augen auf. Sie stand da und schaute mich nur an.
»Jetzt du«, sagte sie.
Ich küsste Fatima auf die Wange.
»Das zählt nicht«, sagte sie.
»Doch«, rief ich und wich hastig zurück.
»Außerdem ist es egal, unsere Eltern wollen sowieso, dass wir heiraten.«
Fatima verdrehte die Augen, ihre Stimme wurde ernst.
»Ich werde Schauspielerin. Und du? Du wirst irgendwas, aber sicher kein Ehemann.«
»Und was willst du spielen? Prinzessin oder Hexe?« fragte ich.
»Die Prinzessin, die zur Hexe wird, weil sie genug von dummen Prinzen wie dir hat.«
Wir lachten, bis die Luft zwischen uns wieder leichter wurde. Lange saßen wir unter dem Feigenbaum und schauten auf die Wellen des Flusses. Sie sprach von Film, von Bühnen, von der Welt jenseits des Horizonts. Auf dem Heimweg legte sie ihre Hand auf meine Schulter.
»Noah, wenn wir doch heiraten, musst du mich immer zum Lachen bringen. Versprochen?«
»Versprochen.« Schwärme und Gewehre. Mohammed hat sich nicht mehr blicken lassen. Dabei hatten wir uns versprochen, uns spätestens nach einer Woche wiederzusehen. Aber nichts. Auch kein Gruß über einen Verwandten, der bis zu mir gelangt wäre.
Sollten wir nicht weiter Geschichte schreiben? Mit unseren Händen, mit unserer Entschlossenheit?
Im Imbiss ist eine stickige Hitze, die Luft klebt wie ein feuchtes Tuch auf meiner Haut. Nurullah hastet zwischen Herd und Kunden hin und her, Schweiß perlt auf seiner Stirn. Der kleine Ahmed sitzt auf einem Stuhl, schlenkert mit den Beinen. Ich winke ihn herbei.
»Hey, wie läuft's mit den Tauben?« frage ich.
Ahmeds Gesicht hält sich auf.
»Super!«
Er scheint wirklich begeistert zu sein, doch bevor einer von uns das Thema weiter ausführen kann, schießen ganz andere Worte wie von selbst aus mir heraus.
»Wo ist Mohammed?«
Ahmed zuckt mit den Schultern.
»Im Ferienlager«,
er sagt es ganz beiläufig.
»Was?«
»Sie schießen dort mit echten Waffen«, sagt Ahmed, als wäre das völlig normal.
»Wollte er dorthin?«
»Vater hat ihn geschickt«, antwortet er. »Er soll ausgebildet werden.« Seine Gleichgültigkeit setzt sich wie Kälte in mir fest. »Am Donnerstag kommt er kurz nach Hause.« Nachdem ich den Imbiss verlassen habe, bleibe ich vor einer Plakatwand stehen. Werbung für die Ferienlager. Die Kinder darauf lächeln zu breit, ihre Uniformen sitzen zu perfekt. Sie halten Pistolen und Gewehre wie Spielzeug in der Hand.
Mohammed ist nun eines dieser Kinder?
Zurück zu Hause gehe ich gleich auf das Dach und setze mich zu meinen Tauben. Trotz ihrer Nähe bin ich zu aufgewühlt, um klar zu denken.
Mohammed in einem Ferienlager?
Ich versuche mir das auszumalen. Vielleicht hat es mit dem Chaos in seinem Elternhaus zu tun.
Aber warum jetzt? Hätte sein Vater ihn nicht eher im Imbiss gebraucht?
Vielleicht übertreibe ich. Viele Jungs aus unserer Gegend gehen dorthin. Man muss nichts für die Teilnahme am Lager bezahlen und letzte Woche erzählte mir jemand, dass das Ganze viel Spaß mache. Die Ausbilder seien freundlich. Meine Gedanken drehen sich im Kreis, immer schneller. Mohammed, Waffen, unsere Plakataktion, alles verschwimmt. Ich streiche mir über die Stirn, versuche klar zu denken. Nur noch 2 Tage. Dann ist Mohammed zurück. Ich lasse meinen Schwarm aufsteigen. Ich stelle mir vor, wie es wäre, die Welt von dort oben zu sehen. Ich schließe die Augen. Ich bin eine Taube. Fliege mit dem Schwarm. Weg von hier. Ich lasse alles zurück. Der Himmel ist endlos. Wir sind leicht. Ein Ort voller Flügel. Am nächsten Morgen ruft Onkel Ali nach mir. Er steht unten im Hof. Könntest du mir im Café helfen? Wir müssen ein paar Dinge aufräumen und die Wände streichen. Ich schaue vom Dach hinunter. Natürlich. Eine willkommene Ablenkung. Onkel Ali ist wie frische Luft nach all dem Staub in meinem Kopf. Das Café, das Halsband der Taube, liegt am Anfang der Hauptstraße. Wir treten ein und Onkel Ali schließt die Tür hinter uns. Ein schlichter Laden mit einem Hauptraum und einem kleinen Hinterzimmer, das als Büro des Taubenzüchtervereins dient. Im Büro herrscht ein einziges Chaos. Regale voller Aktenordner, verstreute Papiere und Kartons. An den Wänden hängen 2 Gemälde. Abbas bin Firnas, der arabische Flugpionier, und Ikarus, die Figur aus der griechischen Mythologie. Beide wollten zu viel vom Fliegen, beide stürzten ab. Dazwischen ein Foto von Cher Ami, der Heldentaube, die im Ersten Weltkrieg das Leben vieler Soldaten rettete. Ein weiteres Bild zeigt Martha, das letzte Exemplar der Wandertaube, einer ausgestorbenen Taubenart. Von außen wirkt das Café unscheinbar, doch die Wände erzählen Geschichten. Überall hängen Fotos von Tauben, jede mit einer Beschreibung ihrer Herkunft und Rasse. Alles ist ein bisschen vergilbt vom Rauch, die einst weißen Fliesen sind längst grau. Das Getränkeangebot war bescheiden. Chai, Kaffee, Leitungswasser. Der Verein wurde vor Jahren von Onkel Ali und Ayub gegründet. Wer Mitglied werden wollte, musste mindestens 20 Tauben besitzen. Doch es ging nicht nur um Zahlen, es ging auch um Regeln und Frieden. In früheren Zeiten hatte es Schlägereien und sogar Schießereien wegen Tauben gegeben. Doch der Verein schuf Ordnung, bis die Mujahedin kam. Jetzt ist das Café verlassen, der Verein nicht mehr aktiv. Onkel Ali zieht die Vorhänge zu, zündet eine Zigarette an. »Woher hast du die?« frage ich. »Die sollen teurer als Alkohol sein.« Er lacht. »Eine Stange lag noch im Büro, gehört Ayub.« »Können wir ein paar für Papa mitnehmen?« frage ich. »Er leidet ohne.« Onkel Ali lacht wieder. »Natürlich, aber ich bin sicher, er hat schon seine eigene Quelle.« »Das vermuten wir auch. In letzter Zeit verbringt er auffällig viel Zeit auf dem Klo, und wenn er rauskommt, riecht das ganze Badezimmer nach Rauch. Jeder hat seine Tricks.« »Was machen wir heute hier?« frage ich. »Wir nehmen die Bilder von den Wänden und räumen alle Sachen aus der Theke in diese Kisten hier. Danach bringen wir die Tische und Stühle ins Büro. Zum Schluss streichen wir die Wände.« »Was möchtest du aus dem Café machen?« »Ich denk mir was aus.« Als wir ein paar Stunden später die Wände streichen, fragt Onkel Ali, während die Pinselstriche gleichmäßig rauschen, »Erinnerst du dich an Selim? Wie könnte ich den vergessen?« »Das waren Zeiten«, sagte er. Selim, genannt Bulldozer, war Baumeister und Taubenzüchter, gefürchtet wegen seines Jähzorns. Eines Tages schrie er lauthals im Verein, »Wenn ich eine Taube fange, dann gehört sie mir!« Ayub mahnte ihn ruhig, sich an die Regeln zu halten. Selim hatte eine Taube eines anderen Vereinsmitglieds gefangen, sich in sie verliebt und weigerte sich, sie zurückzugeben. Er lachte nur. »Euer Verein kann mich mal!« Onkel Ali, Ayub und 6 andere Züchter schmiedeten einen Plan. Mit Kisten voller Tauben zogen sie am Nachmittag zu Selims Haus. Sie warteten, bis er seine Jungtauben fliegen ließ und ließen dann auch ihre Schwärme aufsteigen. Der Himmel füllte sich mit Flügeln und Farben, ein chaotisches Durcheinander. Selim verlor 6 Tauben. 4 luchsten ihm die anderen Züchter ab. 2 verirrten sich und fanden nie zurück. Die gefangenen Vögel bekam er erst zurück, nachdem er im Verein auf den Koran geschworen hatte, nie wieder gegen die Regeln zu verstoßen. Als der Raum fertig gestrichen ist, stinkt alles nach Farbe. Onkel Ali reicht mit 2 Zigaretten, sorgfältig in ein Taschentuch gewickelt. »Für deinen Vater«, sagt er mit einem Augenzwinkern. »Kommst du mit?« frage ich. »Ich bleibe noch«, antwortet er, ohne aufzusehen. »Ich gehe nach Hause. Mein Herz lasse ich im Café zurück. Bei den Geschichten, den Tauben und der Vergangenheit.« Jenseits der Freundschaft. Es ist Donnerstag. Der Abend zieht sich, bis ein Klopfen an der Haustür ertönt. Mohammed steht da.
Ich umarme ihn, erleichtert ihn zu sehen. Doch irgendetwas an ihm ist anders. Sein Gewand reicht knapp über die Knie, darunter trägt er eine lange Hose. Er lächelt, doch sein Auftreten wirkt fremd, ungewohnt.
»Was hast du da an? Mujahedin-Kleidung?«
Er lacht leicht hin.
»Lass uns spazieren gehen.«
Wir schlendern durch die Straßen und ich kann die Frage nicht zurückhalten.
»Erzähl mir von dem Ferienlager. Wie ist es dort?«
»Es ist unglaublich«, beginnt er. »Wir lernen reiten, kämpfen, mit echten Waffen schießen. Abends schauen wir Filme.«
»Kinofilme?« hake ich nach.
»Dokus über die Kriege in Afghanistan, Somalia, Tschetschenien. Man sieht, wie die Ungläubigen unsere Brüder massakrieren. Gefängnisse wie Abu Ghraib und Guantanamo, Folter, Erniedrigung. Sie hassen uns. Menschenrechte gelten nur für ihre eigenen Leute. Wir sind für sie Ameisen, die man zertreten kann.«
Seine Worte klingen wie auswendig gelernt, doch in seinen Augen sehe ich Entschlossenheit. »Und gefällt es dir?«
»Sehr. Ich habe neue Freunde gefunden. Wir sind wie eine Familie. Jeder kümmert sich um den anderen.«
Ich schlucke. »Wie lange bleibst du zu Besuch?«
»Nur bis morgen. Dann gehe ich zurück. Aber in 2 Wochen komme ich wieder heim.«
Ich bin verunsichert. Wir schweigen, bis Mohammed die Stille unterbricht.
»Du solltest mitkommen. Du wirst es lieben. Die Leute dort sind inspirierend. Und ich habe jemanden getroffen. Du errätst nie wen.«
»Wen?« frage ich.
»Shirzad. Er ist zum Islam konvertiert. Jetzt ist er Soldat in der Jugendarmee des Kalifats.«
»Shirzad?«
»Ja, er war im Ferienlager zu Besuch, hat uns mit seinen Kollegen gezeigt, wie man schießt. Er sieht gut aus, stark, muskulös. Er hat uns beeindruckt.«
»Hast du mit ihm gesprochen?«
»Kurz. Er will mit seinem Befehlshaber reden, damit wir mehr Zeit miteinander verbringen können.«
»Und seine Familie?«
»Ja, wir hatten keine Zeit, um darüber zu reden.«
Ich halte einen Moment lang inne, dann sage ich: »Aber du weißt doch, was sie mit Familien wie der von Shirzad machen, oder?« Mohammed schaut mich an, schweigt. Sein Blick ist ruhig, fast abwesend, als wollte er gar nicht hören, was ich gerade gesagt habe.
»Warum sagst du nichts?« »Ich muss los. Gleich ist Abendgebet. Gott sei mit dir.«
»Bis bald.« Mohammed dreht sich um und geht. Ich bleibe stehen und sehe ihm nach. Kurz frage ich mich, ob das eben Gehörte ein Scherz war. Doch als Mohammeds Gestalt in der Dunkelheit verschwindet, spüre ich die Wahrheit wie einen kalten Schlag. Die Nacht bleibt wach. Ich liege auf dem Sofa. Vater murmelt Zahlen vor sich hin, versunken in seine Rechnung. Seine Augen sind schwer und ich weiß, er wird bald einschlafen. In meinem Inneren kommt dagegen nichts zur Ruhe. Mohammeds neue Kleidung, seine Worte, sie schleichen sich als Schatten in meinen Kopf. 2 von uns dreien aus der El Pacino-Bande sind jetzt Mujahedin. Ich begreife es nicht. Nicht wirklich. Mohammed war nie besonders religiös. Früher nannten wir ihn unser Chamäleon. Ständig probierte er neue Rollen aus. Jede Verwandlung wirkte wie ein Spiel. Erst wollte er Imam werden, hatte kurz eine religiöse Phase, dann Geheimdienstler. Wir scherzten: Imame sind die Geheimagenten des Himmels auf Erden. Später wollte er Schauspieler werden und schließlich schwärmte er von Che Guevara, nachdem er einen Film über ihn gesehen hatte. Doch diese neue Rolle als Mujahid fühlt sich anders an, intensiver, gefährlicher. Ich hoffe, es ist nur eine weitere Phase.
Wie haben sie ihn so verändert? Was haben sie ihm gezeigt, gesagt, versprochen?
Bei dem Gedanken, dass Worte und Bilder reichen könnten, um ihn so umzukrempeln, spüre ich eine innere Beklemmung. Diese Leute müssen eine Gabe haben, Menschen in ihren Bann zu ziehen. Oder täusche ich mich? Was, wenn sie wirklich so gerecht sind, wie Mohammed behauptet? Vaters Schnarchen wird lauter, mein Kopf schwirrt. Ich halte es nicht mehr aus. Ich ziehe mir die Sandalen an und schleiche hinaus in die kühle Nacht. Der Himmel ist klar, voller Sterne, die wie glitzernde Früchte über mir hängen. Ich gehe rüber zu meinem Onkel. Durch das offene Fenster dringt das Summen des Ventilators, das Licht brennt noch. Ich klopfe an seine Wohnzimmertür.
»Onkel, ich bin's.«
»Komm rein«, höre ich ihn sagen. Er sitzt auf dem Sofa, ein dickes Buch in der Hand, das er beiseite legt, als ich eintrete.
»Was ist los? Warum bist du noch wach?«
»Ich kann nicht schlafen.«
»Ist etwas passiert?«
»Ja.«
»Erzähl's mir.«
Ich setze mich und lasse alles raus. Mohammeds Veränderung, seine Begeisterung für die Mujahedin, Shirzads Auftauchen im Ferienlager. Mein Onkel hört geduldig zu, ohne mich zu unterbrechen. Als ich fertig bin, steht er auf, geht zum Bücherregal und schiebt einen dicken Band zur Seite, um eine Zigarette hervorzuholen.
Jetzt weiß ich, wo du deine Zigaretten versteckst. Erzähl das nicht deinem Vater, sonst nimmt er mir alles weg.
Er setzt sich wieder, zündet die Zigarette an und atmet langsam aus. Der Rauch kringelt sich vor uns, während Onkel Ali nachzudenken scheint.
Das überrascht mich nicht, sagt er. Die Mujahideen verstehen es, junge Menschen für sich einzunehmen. Sie bieten Gemeinschaft, klare Rollen, viele können dem nicht widerstehen.
Aber Mohammed hat doch uns.
Vielleicht fühlt er sich dennoch unvollständig. Sie inszenieren sich als Helden und Opfer zugleich. Eine mächtige Kombination, die Leuten wie Mohammed das Gefühl gibt, gebraucht zu werden.
Also spielen sie mit seinen Gefühlen?
Nein, sie spielen nicht. Sie glauben an das, was sie tun. Sie geben ihm etwas, was er offenbar vermisst hat. Zugehörigkeit, vielleicht sogar Bedeutung. Das macht sie gefährlich und faszinierend.
Er drückt die Zigarette aus und sieht mich an.
Mach dir jedenfalls keine Vorwürfe. Manchmal müssen Menschen ihre eigenen Wege finden, auch wenn sie Umwege nehmen.
Ich habe zwar die Worte meines Onkels nur halb verstanden, nicke aber.
Danke, Onkel. Ich glaube, ich versuche jetzt zu schlafen. Gute Nacht, Noah.
Ich gehe zurück nach Hause, schlüpfe ins Bett und schließe die Augen, doch die Dunkelheit bringt keinen Frieden. Die Nacht bleibt wach und ich bleibe es mit ihr.
Schmuggeltaube. Seit Mohammed das letzte Mal hier war, in seiner neuen, befremdlichen Aufmachung, sind einige Tage vergangen. Die anfängliche Verwirrung hat sich dank Onkel Ali etwas gelegt. Er ist oft in meiner Nähe, als wüsste er, wie sehr mich die Einsamkeit bedrückt. Die Tauben sind mir wie immer ein Trost. Ohne sie, denke ich, wäre ich verloren. Sie sind das einzige Beständige in einer Welt, die sich um mich herum gerade so rasant wandelt. Schneeweiß Schwungfedern wachsen langsam nach. Wilde und Fauler Sack sind inzwischen ein Paar. Die Zwangsheirat ist beim zweiten Versuch geglückt. Ihre erste gemeinsame Nacht war allerdings ein Fiasko. Am Morgen fehlten Fauler Sack einige Federn, blanke Haut schimmerte hervor. Wilde hatte ihn gründlich bearbeitet. Doch jetzt ist sie überraschend sanft. Sie füttert ihn, pflegt sein Gefieder, kuschelt sich an ihn. Ein friedliches Bild in einer unruhigen Zeit.
Pascal Udüsslas, die fünfte von 9 ungekürzten Folgen des Romans Der letzte Sommer der Tauben von Abbas Kider. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Und diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Im öffentlichen Nahverkehr gibt es bundesweite Warnstreiks. Betroffen sind auch Teile Norddeutschlands. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Christoph Tietz.
In Hamburg fahren aktuell nur die S-Bahnen. Der Warnstreik betrifft sowohl Busse als auch U-Bahnen, und zwar heute und morgen. In Bremen stehen die Straßenbahnen und Busse still. Und das sogar noch einen Tag länger, bis Montag 3 Uhr früh. Der 2-tägige Verdi-Warnstreik trifft in Mecklenburg-Vorpommern fast alle Verkehrsbetriebe, mit Ausnahme von Rostock. In Schleswig-Holstein wird hingegen nur heute gestreikt, und zwar bei den Stadtbussen in Kiel, Lübeck, Neumünster und Flensburg. Verschont vom ÖPNV-Warnstreik sind die Menschen in Niedersachsen. Dort läuft der Tarifvertrag noch, es gilt eine Friedenspflicht. In Mecklenburg-Vorpommern und beim VHH in Hamburg geht es Verdi um kürzere Wochenarbeitszeiten bei vollem Lohnausgleich sowie mehr Zulagen für Nacht- und für Feiertagsarbeit. Bei der Hamburger Hochbahn will Verdi einen Lohnplus von 7,5